Wir sehen uns nun das Thema Gottes Haushalter an, inklusive dem Zehnten, die Organisation der Gemeinde und das Finanzsystem. Wir beginnen mit einem Bibeltext, und zwar mit Psalm 24, Vers 1. Dort heißt es, ein Psalm Davids: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Ja, Gott hat alles geschaffen, demnach gehört ihm auch alles. Und er hat auch den Menschen geschaffen, auch der Mensch ist sein Eigentum, aber alles, was die Erde erfüllt, alle Tiere, alle Pflanzen, aber auch alles Leblose, das Material, alles gehört dem Herrn. Wir wissen vom großen Kampf her, dass Satan versuchte, Gott das zu entreißen. Und das ist ihm ein Stück weit gelungen. Er hat im Moment die Herrschaft über die Erde, aber er ist nicht der eigentliche Eigentümer. Der Herr bleibt der Eigentümer, aber er hat sie ihm überlassen für eine längere Zeit. Dass aber der Herr dem Satan die Erde nicht einfach überlassen hat und generell, dass Gott ein sehr gebefreudiger Gott ist, das lesen wir in Johannes Kapitel 3, 16, vielleicht der berühmteste Bibeltext, den es gibt. Es heißt dort: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Gott wusste, dass ihm der Besitz streitig gemacht worden ist um die Erde, aber er war bereit, den Preis dafür zu bezahlen, nämlich seinen Sohn zu geben, damit die Erde wieder völlig vollständig und nicht mehr umstritten in seinem Besitz ist und er der allgemein anerkannte Herrscher über die Erde ist. Auch wenn wir da jetzt in einem Konflikt drinnen stecken, dennoch der Herr, er ist der Herr der Erde, ihm gehört alles. Er ist der rechtmäßige Besitzer. Wenn wir einen Blick auf den Schöpfbericht machen, in 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, dann steht dort, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen, er hat ihn ihm ähnlich geschaffen und indem der Mensch Gott ähnlich ist, ist er auch ein Herrscher. So wie Gott ein Herrscher über die gesamte Schöpfung ist, über das gesamte Universum ist, so ist auch der Mensch ein Herrscher. Und zwar über die Erde und alles, was auf der Erde lebt. Wir wissen, dass diese Herrschaft, dass der Mensch diese Herrschaft dem Satan abgetreten hat, weil er sich von ihm verführen hat lassen und bereit war, ihm zu gehorchen oder auf seine Verführung einzuwilligen. Und wir haben ja vorhin schon erwähnt, Gott ist dabei, diese Herrschaft wieder völlig sichtbar, gänzlich zu übernehmen. Er hat ja mit seinem Erlösungsplan einen Weg bereitet, dass das bewerkstelligt wird. Der Mensch ist aber jetzt beauftragt oder war beauftragt, über die gesamte Erde zu herrschen. Nun ist es so, dass der Mensch vielleicht nicht mehr über die ganze Erde herrscht, aber jeder Mensch hat einen Verantwortungsbereich. Jeder Mensch hat ein Einflussgebiet. Das beginnt mit jedem selber. Wir bestimmen, wie wir unser Leben verbringen, was wir tun, wann wir schlafen, wann wir essen, wann wir wach sind, was wir mit unserer Zeit anfangen, wie viel wir in welche Sache investieren. Und in dem Sinne haben wir immer noch Verantwortung und herrschen immer noch über einen Teil der Schöpfung. Und dann gibt es viele Dinge, die in unserem Einflussgebiet liegen, wo wir nicht die Herrscher im eigentlichen Sinne sind, aber wo wir vielleicht Verwalter sind, wo wir Verantwortung tragen und diese Verantwortung auch ausüben wollen. Wir selber, das habe ich bereits erwähnt, aber auch unsere Familie, unsere Ehepartner, unsere Kinder, die Menschen, die rund um uns sind, Arbeit, die uns übertragen ist, Aufgaben, die wir übernommen haben. Überall sollen wir Einfluss ausüben im Sinne Gottes. Er ist der eigentliche Herrscher. Wir sind seine Kinder, seine Untertanen, seine Reichsbürger. Und in diesem Sinne wollen wir den positiven Einfluss Gottes auf die Dinge ausüben. Das heißt, wir übertreiben nicht zum Beispiel mit Sport oder mit der Arbeit. Wir schauen auf uns selber, dass wir gesund sind. Wir schauen, dass wir ja, ausgeglichen leben und ein gutes Leben führen, ein gesundes Leben führen. Wir verwalten uns zunächst selber und pflegen den Besitz Gottes, aber üben auch auf unser Umfeld, wo ja auch schlussendlich Gott gehört, einen positiven Einfluss aus im Sinne der Verwalter dieser Schätze, die Gott uns da anvertraut hat. Die Verwaltung oder das, wo uns so übertragen ist, ist aber nicht nur zuletzt, also nicht zuletzt Zeit oder Gesundheit oder Einfluss auf unser Umfeld, sondern es geht da auch um Materielles. Wir haben Besitz, wir haben Einkommen. Auch das gehört am Ende zur Gänze Gott. In 2. Korinther Kapitel 8, Vers 4, da lesen wir: Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Also der Paulus wurde da aufgefordert, gebeten, Gaben der Gemeinde anzunehmen. Und das ist ein wichtiger Beitrag zum Werk Gottes, dass wir Finanzmittel zur Verfügung stellen. Letztendlich, außer den Gläubigen, außer den Menschen, die Gott vertrauen, gibt es ja keine Mittel, auf die wir zurückgreifen können. Die anderen, die an dem kein Interesse haben, oder der Staat, der zwar sagt, ja, ihr habt Religionsfreiheit, ihr könnt machen, in einem Rahmen könnt ihr machen, was ihr wollt, aber der Staat stellt typischerweise keine Finanzmittel dafür zur Verfügung. Das muss aus der Gruppe heraus selber kommen. Da haben wir zum einen eben die Gaben, finanzielle Gaben, also neben vielen anderen Dingen, die wir einsetzen für das Werk, aber auch finanzielle Gaben und den Zehnten. Wir haben hier in 3. Mose Kapitel 27, Vers 30 einen Text, der sagt uns: Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. So, das, was das Einkommen war innerhalb eines Jahres, die Früchte, die geerntet wurden, das Gemüse, das Getreide, das geerntet wurde, von dem gehörte dem Herrn ein Zehnter, der zehnte Teil. Das kam aber nicht nur mit dem Volk Israel auf, sondern das kam jetzt bereits früher auf. Wir lesen das erste Mal von dem Zehnten in 1. Mose Kapitel 14, wo der Abraham den Zehnten an den Melchisedek gibt. Der Abraham hatte eine reiche Beute gemacht. Er hatte seinen Neffen, den Lot, befreit, der weggeführt wurde, und hatte die Könige, die das gemacht haben, geschlagen. Und jetzt kommt er zurück von diesem Befreiungskriegszug, und er übergibt dem Melchisedek den Zehnten. Das lesen wir 1. Mose Kapitel 14, die Verse 18 bis 20. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Melchisedek war im Werk Gottes tätig, also ganz eindeutig, das steht hier, er war Priester Gottes. Vers 19: Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Also Abraham hat dem Melchisedek, dem Priester, dem Mitarbeiter im Werk Gottes, den Zehnten gegeben. Ja. Ähnlich lesen wir das in 4. Mose Kapitel 18, 21. Da heißt es: Und siehe, so habe ich den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst an der Stiftshütte. Also ganz ähnlich wie bei dem Melchisedek, wo der Abraham, oder dann der dann später ja Abraham hieß, ihm den Zehnten gab und somit zu seinem Lebensunterhalt beitrug, so war der Zehnte dann in Israel bestimmt für die Leviten, die den Dienst an der Stiftshütte taten, um ihren Unterhalt zu finanzieren. Ja. Also der Zehnte war gedacht dafür, dass die Evangeliumsarbeiter, die Menschen, die Vollzeit im Werk Gottes arbeiteten, und das gilt bis heute so, dass die vom Zehnten ihr Einkommen finanziert bekommen. Sie leben vom Zehnten. Im Buch Maleachi heißt es, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Hier fordert Gott auf, dass der Zehnte zur Gänze in das Vorratshaus gebracht werden soll. Das heißt, man soll nicht vom Zehnten etwas weniger geben, weil man vielleicht gerade in einer Krisensituation steckt, sondern man soll den Zehnten letztendlich ohne Bedingung in das Vorratshaus Gottes bringen, in das Werk Gottes bringen. Aber es ist nicht nur eine Forderung in dem Text enthalten, sondern auch eine Verheißung. Denn Gott sagt, prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Wenn wir bereit sind, Gott in dieser Sache treu zu sein, dann verspricht uns Gott, dass er uns wiederum treu ist. Ich werde dann später noch das Beispiel aus meinem Leben erzählen, wie es mir ergangen ist mit dem Zehnten. Aber tatsächlich habe ich von vielen gehört, wo sie den Zehnten gegeben haben, durchaus wunderbare Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und Gott kann Wunder tun. Und wir alle wünschen uns ja auch, Wunder mit Gott zu erleben. Und so bietet sich der Zehnte an. Gott sagt, gebt mir den zehnten Teil eures Einkommens und ich werde euch, ihr könnt mich dadurch prüfen und ich werde euch Segen geben und ihr könnt den Segen erleben, ganz bewusst. Von denen, wo ich das weiß, dass sie den Zehnten geben, weiß ich aber von niemandem, der dadurch in Schwierigkeiten geraten wäre. Den Zehnten zu geben, das mag durchaus eine Herausforderung sein und wenn man das noch nicht gemacht hat, klingt das also auch tatsächlich nach einer sehr großen Herausforderung. Aber ich möchte an der Stelle jeden ermutigen, sich darauf einzulassen und es zu probieren und Gott dadurch zu prüfen, so wie es der Text sagt. Es ist eine Einladung, wirklich tolle Erfahrungen mit Gott zu machen. Man könnte meinen, das waren ja jetzt einige Texte aus dem Alten Testament, man könnte meinen, das bezieht sich alles nur auf das Alte Testament. Wir haben hier einen Text im Neuen Testament, 1. Korinther 9,14. Dort heißt es, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Also Gott selber hat das eingerichtet und hier haben wir einen Hinweis im Neuen Testament, dass diejenigen, die im Evangelium arbeiten, in der Verkündigung arbeiten, tatsächlich auch dafür entlohnt werden sollen. Und das System, das uns dafür gegeben ist, das ist eben der Zehnte. Genau. Ja, jetzt wollen wir uns anschauen, wie die Gemeinde organisiert ist. An der Stelle muss man vielleicht sagen, wir haben hier also jetzt Texte aus der Bibel gelesen. Das lesen ja alle Christen, diese Texte. Und es gibt verschiedenste Kirchen. Wir reden hier ganz konkret jetzt von der Adventgemeinde und wir reden davon, wie Adventgemeinde organisiert ist oder Adventgemeinde oder in anderen Worten die Freikirche der siebenten Tags Adventisten, wie sie organisiert ist, wie diese funktioniert und wie sie sich finanziert. Andere Kirchen können ähnlich finanziert sein und ähnlich aufgestellt sein, aber unter Umständen auch wiederum ganz anders. Bei Freikirchen muss die Finanzierung freiwillig aus den Gliedern der Kirche geschehen. Bei Staatskirchen, also reformierten Kirchen oder bei der katholischen Kirche, dort gibt es jeweils eine Regelung mit dem Staat, also ich kenne das jetzt besonders von Österreich her, eine Regelung mit dem Staat, dass bereits vom Einkommen ein Teil automatisch wie abgezogen wird. Bei den Freikirchen ist das aber anders. Dort passiert das freiwillig, also auch der Zehnte, auch wenn er klar angeordnet ist in der Bibel und die Gaben. Das geschieht freiwillig, aber Die Kirchen können sich ausschließlich aus ihren Gebern, aus ihren Mitgliedern finanzieren. Also, zur Organisationsstruktur der Weltkirche der siebenten Tags Adventisten. Die schauen wir uns jetzt an. Wir haben hier eine Basis und hier, das ist die Basis bilden, die eigentliche Basis der Kirche, das bilden die Mitglieder. Hier haben wir den Stand von 2020, das waren knapp 22 Millionen. Diese 22 Millionen, sie bilden die Freikirche der siebenten Tags Adventisten weltweit. Diese 22 Millionen sind organisiert in Ortsgemeinden. Hier haben wir also weltweit zu dem Stand 2020 mehr wie 91.000 Ortsgemeinden. Das kann sein von vielleicht 15 Gliedern oder ja, typischerweise sind es dann mehr wie 15, aber so die kleinsten vielleicht bei 15 und dann geht es hoch bis einige hundert Gliedern, vielleicht auch mal darüber hinaus. Ja. Wir haben, also, sie bilden die eigentliche Basis. Diese Kirchen sind jetzt zusammengefasst nach Regionen in sogenannte Vereinigungen. Ja. Und die Vereinigung, das umfasst ja, vielleicht sowas wie einen Kanton oder ein Bundesland, so in der Größenordnung, vielleicht auch mal mehr. Ja. Und je nach Staat unterschiedlich. Es gibt hier sogenannte, also so Verwaltungsebenen. Ortsgemeinde, Vereinigung. Mehrere Vereinigungen wiederum sind zusammengefasst in einer Union. Und das sind wiederum, also wiederum eine neue, weitere Verwaltungsebene. Und dann die Unionen sind zusammengefasst in sogenannte Divisionen und alle Divisionen zusammen bilden dann die Generalkonferenz. Das ist dann die höchste Leitungsebene der Weltkirche, der Freikirche eben, der siebenten Tags Adventisten. Vielleicht, was an der Stelle ganz interessant ist, wir haben immer also Leitungsgremien in der Gemeinde, das ist der Prediger und der Gemeindeausschuss. Wir haben Leitungsgremien dann auf jeder Verwaltungsebene mit Präsident, Finanzverantwortliche, wir nennen das Schatzmeister, Sekretär und viele andere, die sich dann spezifischen Themen widmen, sogenannte Abteilungsleiter für Jugend, für Ehe, für Evangelisation, für Sabbatschule zum Beispiel und so weiter. Das ist die Verwaltungsstruktur, die wir weltweit so finden. Es gibt dann teilweise Abweichungen davon, dass die Ebene der Vereinigungen entfällt oder dass eine weitere Ebene eingeführt wird, je nach Größe des Landes. Aber die, also ausgehend von der Ortsgemeinde, Vereinigung, Union, Division, Generalkonferenz, das sind die typischen Verwaltungsebenen der Gemeinde. Die Autorität, das ist der Gedanke bei dieser Struktur, geht immer von der Basis aus. Die Verwaltungsebenen verwalten die Gemeinde im Sinne der Basis. Über Mitgliedschaft entscheidet immer die lokale Ortsgemeinde. Die Gruppe, die zusammen diese Gemeinde bildet, stimmt ab, ob jemand eben aufgenommen werden kann, ob jemand getauft werden kann oder nicht. Über Anstellungen von Pastoren entscheidet die Ebene der Vereinigung oder wenn diese nicht eingeführt wurde, dann die Ebene der Union, aber meistens die Ebene der Vereinigung. Hier werden die Mitarbeiter, die bezahlten Mitarbeiter im Werk angestellt. Ja, die höchste Autorität über Entscheidungen in der Freikirche, das hat dies auf der Ebene der Generalkonferenz angesiedelt. Das ist die Delegierten, das ist die Delegiertenversammlung aus, also auf der Ebene der Generalkonferenz. Das ist nicht der Präsident hier oben oder der Präsident plus eine kleine Gruppe zusammen, sondern die höchste Entscheidungskompetenz in der Freikirche. Das haben tausende Delegierte, die sich alle 5 Jahre treffen. Und diese Delegierten werden von der Basis her bestimmt und eben zur Generalkonferenz entsendet, zu dieser Versammlung alle 5 Jahre. Und dort werden zum Beispiel die 28 Glaubensüberzeugungen, die Texte zu den 28 Glaubensüberzeugungen gegebenenfalls verändert und neu beschlossen, wenn es hier ja, Veränderungen geben soll. Ein kleines Wort zu den 28 Glaubenspunkten. Wir sehen diese nicht als inspiriert an. Sie sind eine Beschreibung unseres Glaubens. Sie beschreiben, was wir aus der Bibel und von Ellen White her verstehen. So verstehen wir den Glauben, so leben wir den Glauben, so haben wir unser theologisches Gebäude aufgebaut. Diese 28 Glaubenspunkte beschreiben das, aber sie bestimmen es nicht. Ja, das ist ein wichtiges Detail. Ja. Aber zunächst, was wir hier mitnehmen wollen, unsere Gemeinde ist so organisiert in Verwaltungsebenen. Die Entscheidungsgewalt, die größte Kompetenz soll von der Basis ausgehen. Und die Ebenen darüber entscheiden dann oder verwalten dann mit dem Auftrag, den sie von der Basis bekommen haben. Genau. Was auch an der Stelle wichtig ist, für alle, die sich taufen lassen möchten, für alle, die sich der Gemeinde anschließen möchten, dass die Gemeinde selber rechtlich als Verein organisiert ist, und zwar auf der Ebene der Vereinigung oder der Union. Also die nächste Ebene über der Gemeinde, die organisiert sich dann als Verein, rein rechtlich, und dort hat es dann auch natürlich Statuten zu dem Verein, aber diese Statuten versuchen das umzusetzen, was wir im Allgemeinen im Gemeindehandbuch finden. Das Gemeindehandbuch ist ein Buch, wo die Prozesse innerhalb der Gemeinde beschreibt und, ja, und eine doch starke Empfehlung abgibt, wie das gelebt werden soll. Da geht es darum, eben, wie wird man in die Gemeinde aufgenommen, wie werden Gemeinden gegründet, wie werden Gemeinden auch wieder geschlossen, wie werden Gemeinden verwaltet, welche Funktionen gibt es innerhalb der Gemeinden. Das regelt das Gemeindehandbuch oder gibt eben eine starke Empfehlung ab. Und damit das auch umgesetzt werden kann, damit Personen angestellt werden können, damit Gebäude gekauft werden können, wird auf der Ebene der Vereinigung oder der Union ein Verein gegründet. Und wer getauft wird oder wer durch Glaubensbekenntnis in die Gemeinde aufgenommen wird, wird de facto dann auch Mitglied in diesem Verein. Wer aus der Freikirche wieder ausscheidet, der tritt auch aus dem Verein wieder aus. Hier haben wir einen Überblick jetzt über dieses Finanzierungssystem. Wir haben ja bisher davon gesprochen, dass wir Gott von seinem Eigentum zurückgeben, dass wir ihm Gaben bringen, Freiwillige, und dass wir den Zehnten zahlen, was letztendlich auch eine freiwillige Entscheidung ist. Es gibt keine Instanz in der Gemeinde, die das jetzt kontrolliert und dann gegebenenfalls Mahnungen schickt und eintreibt. Wobei hier ganz klar die Empfehlung ist, dass man Gott gehorsam ist und den Zehnten bringt und darüber hinaus Gaben. Ja. Hier ist eine Übersicht, etwas vereinfachter, aber doch recht zutreffender Überblick über die Finanzierung der Gemeinde und die Finanzströme. Im Gottesdienst werden im Wesentlichen zwei Gaben eingehoben. Das sind die Gottesdienstgaben und das sind die Sabbatschulgaben. Die Sabbatschulgaben kommen in der ersten Stunde und die Gottesdienstgaben in der zweiten Stunde. In manchen Gemeinden wird das aber auch zusammengelegt. Dann wird das nach einem Verteilschlüssel aufgeteilt. Wenn es zwei Sammlungen gibt, dann sind das die Sabbatschulgaben und die Gottesdienstgaben. Bei den Gottesdienstgaben gibt es die sogenannten Budgetgaben. Diese fließen in die Verwaltung der lokalen Gemeinde und werden dort verwendet für Miete oder für Betriebskosten des Gebäudes und für alle Ausgaben der Gemeinde. Das kann sein jetzt Blumenschmuck, das kann sein eben Energiekosten oder das kann sein Reinigungskosten, kleinere Reparaturen und so weiter. Das sind die Budgetgaben und das sind etwa knapp 40 Budgetgaben im Jahr, die der lokalen Gemeinde zugutekommen. Darüber hinaus gibt es aber 13 Sonderkollekten. Das wird jeweils dann bekannt gegeben, bevor die Sammlung stattfindet. Und diese Sonderkollekten haben eine bestimmte Widmung. Das kann sein, sie sind den Schulen gewidmet, die im Gebiet der Vereinigung liegen, aber das kann auch sein, dass sie bestimmten Projekten der Generalkonferenz gewidmet sind, wie zum Beispiel der ATRA, dem Adventistischen Hilfswerk oder dem weltweiten Radionetzwerk, ja, und so weiter. Da gibt es also 13 so Sonderkollekten und die haben eine Widmung und je nach Widmung gehen sie dann eben an die Vereinigung oder an die Generalkonferenz. Aus diesen Gottesdienstgaben wird aber überwiegend, noch einmal zur Wiederholung, die lokale Gemeinde finanziert. Eben 39 Gaben, 39 Sammlungen gehen in die lokale Gemeinde. Darüber hinaus gibt es die Sabbatschulgaben und die Sabbatschulgaben gehen jetzt zu 100% an die höchste Verwaltungsebene und werden dort dann wiederum im Werk eingesetzt. Und auch hier gibt es eine Sondersammlung einmal im Quartal und es gibt bestimmte Projekte, die man damit fördern möchte. Das wird dann jeweils auf dem Studienheft, der sogenannten Sabbatschullektionsheft, dem Sabbatschullektionsheft hinten angegeben, für welche Projekte besonders gesammelt wird. Und sonst, aber es wird eben an die oberste Verwaltungsebene abgeliefert und wird dort aber wiederum dann im Werk eingesetzt. All diese Finanzströme werden ja auch streng überwacht und sind also dokumentiert und werden also auch geprüft oder dann eben die Jahresabschlüsse veröffentlicht, sodass man das auch gut kontrollieren kann. Hier wird nichts irgendwo verheimlicht oder geht irgendwelche krummen Wege her. Also das war jetzt Gottesdienstgaben und Sabbatschulgaben, die beide im Gottesdienst gesammelt werden. Darüber hinaus gibt es noch den Zehnten und der Zehnte kann auch im Gottesdienst eingezahlt werden oder abgegeben werden. Und dann gab es immer bestimmte so Zehntensäckchen dafür. Mittlerweile kann aber auch, also können alle Gaben und der Zehnte auch per Banküberweisung oder per irgendeiner App, mit der man das überweisen kann, gegeben werden. Was wichtig ist, ist, dass wenn ein Zehnter gegeben wird, dass das auch klar deklariert wird. Das gilt eigentlich ganz generell für alle Zahlungen, die gemacht werden. Denn derjenige, der Schatzmeister, der Finanzverwalter der Gemeinde, der das zunächst entgegennimmt, muss ja wissen, wo er das hin weiterleiten soll. Und von dem her, das ist also wichtig, dass er weiß, was ist der Gedanke dahinter, was ist die Widmung von dieser Zahlung, damit er diese Zahlungen dann eben auch entsprechend an die richtige Stelle weitergibt. Ja. Zum Zehnten, der ist ja für die Evangeliumsarbeiter, für die Prediger und andere Angestellte gedacht. Und hier, der geht zu 100% an die Vereinigung, also bleibt nicht in der lokalen Gemeinde, geht an die Vereinigung oder die übergeordneten Verwaltungsebenen, die eben dann den Zehnten, auch die anderen Finanzmittel, die sie bekommen, dem Zweck entsprechend einsetzen. Ja, jetzt möchte ich an der Stelle meine eigene Erfahrung erzählen mit dem Zehnten. Wenn ich hier zurückblicke, dann blicke ich mittlerweile bereits auf eine Zeit, also dieses Diagramm zeigt eine Zeit, da geht es eigentlich über ja, fast zwei Jahrzehnte zurück. Wenn ich hier beginne, das ist so das Alter mitten in den 20ern drinnen. Ich war dann Angestellter, ich hatte auch recht gut verdient und hatte mir doch etwas Vermögen angespart bis hierher. Ja. Und mit dem Punkt bin ich dann in die Selbstständigkeit eingestiegen. Ich habe begonnen, ein kleines Softwareunternehmen aufzubauen mit zwei Kollegen zusammen. Dieses Softwareunternehmen lief aber zunächst nicht sehr gut, muss man ehrlich sagen. Wir hatten interessante Aufträge, aber finanziell war das Ganze nicht so erfolgreich. So hatten wir viel unseres Privatvermögens investiert und schlussendlich einen immer höheren Schuldenberg angehäuft. Ja. Im Laufe dieser Jahre, das waren etwa, ich müsste noch mal überlegen, aber das waren so etwa 6 Jahre. Im Laufe dieser Jahre habe ich meine Bekehrung erlebt. Für mich war damals ausschlaggebend, mich hat diese Vergänglichkeit sehr geplagt, dass das Leben zu Ende geht und dass wir alle sterben werden und nach meiner damaligen Überzeugung dann einfach nicht mehr existieren. Und dann habe ich begonnen, die Bibel zu lesen Und mein Herz hat sich geöffnet für die Botschaft des Evangeliums und ich habe gesehen, doch es gibt einen Weg, um ewig zu leben. Und das war für mich eine Befreiung, eine Riesenfreude. Ja. Dann habe ich weitergelesen und bin im Zuge meines Lesens und auch von anderen unterrichtet, dann ist mir bewusst geworden, dass es das System des Zehnten gibt und ich habe begonnen, den Zehnten zu zahlen. Ja. Und das hat für mich recht gut funktioniert. Gut, in der Phase muss ich sagen, war das Einkommen auch nicht sehr hoch, von dem her ging das recht problemlos. Und es ging immer weiter finanziell insgesamt bergab mit dem Unternehmen, ja, bis zu meinem Zeitpunkt der Taufe. Wo ich getauft wurde, bin ich aus dem Unternehmen ausgestiegen. Es hat für mich keinen Sinn mehr gemacht, das noch weiter fortzuführen. Und bin ausgestiegen, wusste dann zunächst nicht so recht, was ich machen soll. Und hatte dann aber einige Anfragen, um wieder, also für Softwareprojekte und wurde daher wiederum selbstständig. Das ist die Selbstständigkeit Nummer 2. Ja. Und die war wirklich reichlich gesegnet, muss ich sagen. Ich hatte damals den Zehnten gezahlt, sehr konsequent. Und es kamen regelmäßig Aufträge herein, es lief sehr gut. Ich konnte einiges Geld ansparen, mein Vermögen wuchs wieder an. Und ich zahlte eben den Zehnten. Ja. Und was für mich interessant ist an der Kurve ist, dass ich eben von dem einigen Vermögen, das ich angehäuft hatte und wo ich praktisch alles verloren hatte durch diese erste Selbstständigkeit, die nicht wirklich erfolgreich war finanziell, die Kurve ging nach unten praktisch fast bis zur Nulllinie. Und hier hat Gott seine schützende Hand darunter gehalten und hat ge gesagt, so aber weiter geht's nicht nach unten. Das Potenzial für weitere Verluste wäre sehr groß gewesen. Ja. Aber Gott hat gesagt, es geht bis hierher und nicht weiter. So war ich an dem Moment hier schuldenfrei und konnte mir tatsächlich wieder ein Vermögen aufbauen. Und während dieser Zeit war ich auf der Suche nach einer neuen Ausrichtung meines Lebens, auf der Suche nach Sinn im Leben. Und diese Suche hat mich dann dazu geführt, dass ich zum Theologiestudium ging. Ich wollte mich gründlicher ausbilden lassen. Ich wollte also mehr und besser die Bibel kennen. So bin ich eben zum Theologiestudium gegangen und das hat, da ich dort nicht mehr erwerbstätig war, hat es dann natürlich einiges an Geldeinsatz gebraucht. Und so wurde mein Vermögen wieder weniger. Nach 3 Jahren Studium hatte ich dann meine liebe Frau, die ich kennengelernt hatte, in der Zeit des Studiums geheiratet. Dann kam noch eine kleine Zeit des Studiums und in dieser Zeit, ja, das Vermögen ging noch mal ein bisschen runter, aber es, ja, wir konnten ganz gut leben in der Zeit. Meine Frau war ja auch erwerbstätig und sie hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht. Sie wechselte auch vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und hatte sich etwas zur Seite gelegt. Wurde dann selbstständig und irgendwie lief das mit dem Selbstständigsein einfach nicht an. Die Ersparnisse, die sie hatte, wurden weniger und weniger, bis sie fast auf null runtergingen. Und plötzlich lief es aber an. So war es bei ihr ganz ähnlich. Gott hat es zugelassen, dass es runtergeht, aber nicht unter null. Und dann ging es wieder hoch. Und sie hatte also ich denke, soweit sie zurückblicken kann, hat sie immer den Zehnten gezahlt, ja. Und auch eben in Zeiten, wo es kritisch war oder wo man knapp dran war, den Zehnten gezahlt, aber es war immer sehr gesegnet. Ja. Und etwa hier zu der Zeit stieg ich dann in den Predigtdienst ein und das war ja wieder eine bezahlte, also ein Angestelltenverhältnis. Hier war wieder regelmäßiges Einkommen und ja, so haben sich unsere Finanzen auch wieder erholt. Was für mich aber interessant ist, das ist nicht nur der Kontostand, um den es geht, oder das Vermögen, das man irgendwo zur Seite gelegt hat, sondern es geht auch darum, dass man, wenn man den Zehnten zahlt und sich doch immer wieder monatlich von einer schönen Summe Geld auch wieder trennt, dass es einem bewusst macht, dass es gehört alles Gott, auch das, was mir noch verbleibt, wo ich jetzt tatsächlich für mich und mein Leben einsetze oder auch wo ich dann Gaben gebe oder vielleicht auch mal Spenden mache. Es ist alles Gottes Eigentum und ich soll es im Sinne Gottes verwalten. Wir merken, dass sich oder ich kann jetzt sagen, dass ich die Bedürfnisse geändert habe, oder meine Frau und ich, unsere Familie, wir merken, dass wir andere Bedürfnisse haben, wie vielleicht andere Menschen, und die auch nicht so kostspielig sind. So kann man durchaus auf der Ausgabenseite einiges reduzieren, um eben gut auszukommen mit dem, was einem zur Verfügung steht. Was wir aber auch merken, ist, dass wir finanziell immer wieder einen großen Segen erleben. Das sind Dinge, die einem geschenkt werden, das sind Zuwendungen, die man erfährt, oder das sind Dinge, die lange halten, oder Reparaturen, die man selber ausführen kann und so weiter. Wir merken, dass wir mit dem Materiellen letztendlich sehr gut auskommen, weil Gott uns seinen Segen gibt, so wie er es ja in Maleachi Kapitel 3, Vers 10 auch verheißen hat. Vielleicht hier noch eine kleine heitere Erfahrung, die wir gemacht haben. Vor einigen Jahren war das so, dass ich am Weg von mir zu Hause zur Gemeinde, das war ein Fußweg von wenigen Minuten, da ging ich immer wieder, also an verschiedenen Gärten vorbei, und da hatte einer im Garten ein Motorrad stehen. Ein etwa 30-jähriges Motorrad mit einem Schild drauf, dass es um wenige hundert Franken zu kaufen gewesen wäre. Ich habe das Motorrad ganz lässig gefunden, aber ja, hatte mich eigentlich schon entschieden gehabt, nicht mehr Motorrad zu fahren. Und eines Tages hat er dann draufgeschrieben, das Motorrad wäre jetzt zu verschenken, aber wenn es niemand will, dann wird es verschrottet. Ich habe es gesehen und habe mir gedacht, naja, jetzt einfach mal probieren, mitnehmen und versuchen, das Ding wieder in Gang zu setzen, in Stand zu setzen und in Gang zu bringen. Das wäre doch was. Und dann habe ich es mitgenommen, habe ja ein paar hundert Franken investiert, einige Arbeitsstunden investiert, und mit der Hilfe von zwei Kollegen war ich tatsächlich in der Lage, dann das Motorrad wieder anzumelden, und bin mit dem 2 Jahre lang gefahren und doch 3.500 Kilometer gefahren damit. Und das Ganze war im Grunde genommen recht günstig, weil es ja geschenkt war. Und so haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man Dinge günstig anschaffen kann, bekommen kann und verwenden kann, und so auch, also obwohl man den Zehnten gibt, doch sehr, sehr gut mit dem Geld auskommt. Und ja, ähnliche Erfahrungen habe ich von anderen Personen gehört. Ich weiß von zweien, die haben geheiratet, die hatten recht wenig Geld, und wo der Prediger ihnen sogar empfohlen hatte, sich die Hochzeit nochmal zu überlegen, weil einfach das Geld nicht reicht. Sie haben geheiratet, sie waren treu im Zehnten, und sie konnten sich dann über die Zeit doch ein recht nettes Vermögen anschaffen und also eigentlich gut leben. Also immer noch nicht, also wie soll ich sagen, kein ungewöhnliches Vermögen, ein durchschnittliches Vermögen, aber sie waren fleißig, sie haben gearbeitet, sie haben sich etwas erwirtschaftet und waren treu im Zehnten, und so hat das ganz gut funktioniert. Ja, das ist das Thema des Zehnten, und das sind die Erfahrungen mit dem Zehnten, und das ist der Appell letztendlich, Gaben und Zehnten in das Werk zu liefern, das Gott von uns auch möchte, und gleichzeitig auch die Ermutigung, das zu machen. Ja. Und auch wenn wir uns jetzt bei dieser Einheit oder bei dieser Einheit sehr viel auf Finanzen konzentriert haben, das Thema der Haushalterschaft geht weit über Finanzen hinaus. Es geht auch um den Kräfteeinsatz, es geht einfach um die persönliche Gesundheit. Es geht darum, ja, gesund und mit Verstand, mit den Dingen im Sinne Gottes umzugehen. Und es geht darum, auf sein Umfeld, wo man Verantwortung übernommen hat, ein positiver Verwalter im Sinne Gottes zu sein und einen guten Einfluss auszuüben. Ja, so können wir am Schluss zusammenfassen: Gott gehört alles. Indem wir Gaben und Zehnten geben, anerkennen wir ihn als rechtmäßigen Eigentümer. Dadurch stellen wir die notwendigen Mittel für sein Werk zur Verfügung. Und ich ergänze noch, und dadurch können wir wunderbare Erfahrungen mit Gott machen, so wie er es uns auch verheißen hat.